Willkommen zu Überm Tellerrand geschaut,
dem neuen Podcast der AKE, der Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung. In diesem Podcast-Format beschäftigen wir uns interdisziplinär mit aktuellen Themen der klinischen Ernährung. Wir beschäftigen uns heute mit einem Klassiker der klinischen Ernährung, und zwar der Ernährung in der Onkologie. Mein Name ist Sebastian Bocorni und ich darf Frau Professor Petra Rust, Jane Bergthaler und Valerie Galebe mir begrüßen. Ich darf Sie drei bitten, sich kurz selbst vorzustellen.
Mein Name ist Petra Rust, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und bin am Department für Ernährungswissenschaften der Universität Wien tätig und beschäftige mich da sehr, sehr viel mit Ernährungsmonitoring, aber natürlich auch mit der Diätologie. Und deshalb ist Onkologie natürlich auch ein Thema.
Ja, danke für die Einladung vorab. Mein Name ist Jane Bergthaler, bin Diätologin am LKH-Universitätsklinikum in Graz, Schwerpunktbereich natürlich die Onkologie, zusätzlich freiberuflich bei der Gebsen für Steiermark tätig und so als Pendant dazu die Sporternährung als so der zweite Schwerpunktbereich. Ja, und habe natürlich Tag ein, Tag aus mit Krebspatienten zu tun und mit den ganzen Herausforderungen, die auf einen zukommen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Mein Name ist Valerie Galé. Ich bin Advanced Practice Nurse für Onkologie am Uniklinikum in Salzburg und bin nebenbei eine Landeskontaktperson der Arbeitsgemeinschaft für hämatologische onkologische Pflegepersonen, der AHOP in Österreich, und bin aktuell nur in der Rollenentwicklung meiner APN-Stelle.
Dankeschön. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen gleich in medias res. Also wir beginnen mit der Ernährung zu einem Zeitpunkt, wo der Krebs noch nicht da ist. Frau Professorin Rust, welche präventiven Ernährungsmaßnahmen sollten schon frühzeitig in die allgemeine Gesundheitsvorsorge integriert werden, um das Krebsrisiko allgemein zu senken?
Ja, eigentlich wäre es in Österreich recht einfach, Krebsprävention zu betreiben. Denn die beste Krebsprävention kann man betreiben, indem man sich pflanzenbetont ernährt. Wir wissen, dass von den Lebensstilmaßnahmen, die zur Krebsprävention beitragen, die Ernährung etwa ein Drittel ausmacht. Ein Schwerpunkt ist natürlich auch die Bewegung. Also man sollte Ernährung und Bewegung zusammen sehen. Und bei der Ernährung ist es die pflanzliche Ernährung, die eben die vielen Vorteile mit sich bringt, wie zum Beispiel eine hohe Zufuhr an Ballaststoffen, die besonders wertvoll sind für die Krebsprävention, aber auch eine hohe Zufuhr an antioxidativ wirksamen Substanzen. Das sind beispielsweise die Vitamine C, Beta-Carotin oder auch E oder auch Polyphenole, die sich eben reichlich in Obst und Gemüse finden, beziehungsweise natürlich auch in Hülsenfrüchten oder Vollkorngetreiden.
Danke. Wenn Sie sagen, primär pflanzenbetonte Kost, heißt das, dass Fleisch in geringer Menge quasi egal ist oder auch da schon schadet? Gibt es da Erkenntnisse?
Also aktuelle Ernährungsempfehlungen, und die sind wirklich druckfrisch sozusagen, sagen, dass ungefähr 3/4 unseres Tellers pflanzlich sein sollten und maximal 1/4 sollte tierisch hinzugefügt werden. Das kann also Qualitätsfleisch sein oder auch Fisch sein. Oder eine wichtige Proteinquelle stellen natürlich auch die Hülsenfrüchte dar.
Was ist mit verarbeiteten Lebensmitteln? Ich meine, das betrifft jetzt Fleisch zum Beispiel, wenn es geräuchert, gebökelt und sonst wie ist, aber auch andere industriell verarbeitete Lebensmittel stehen ja durchaus in Verruf, zu Recht.
Also Fleisch per se ist nicht unbedingt krebserregend, sondern es ist die Verarbeitung des Fleisches. Also wir nehmen mit Fleisch Hemeisen auf, aber auch nitrolysiertes Hemeisen. Das heißt, es wird eine Stickstoffverbindung addiert, die eben dafür sorgt, dass das Fleisch rot bleibt, wie wir das natürlich auch haben möchten. Wir brauchen ja diese sensorischen Eindrücke. Und diese Verbindungen führen dann gemeinsam mit dem Konsum von gesättigten Fettsäuren, die wir auch über diese tierischen Produkte aufnehmen, dazu, dass krebserregende Substanzen entstehen bzw. die Krebsentstehung gefördert wird. In der Regel konsumieren wir aber zeitgleich ja auch Gemüse und damit beispielsweise eben Polyphenole oder Vitamine, die dem entgegenwirken. Dann spielt das nicht so eine große Rolle. Kritisch wird es nur dann, wenn man zu viel Fleisch konsumiert. Und wir kennen leider das Phänomen, dass Fleischkonsumenten dann eher weniger zugreifen bei Obst und Gemüse. Und dieses Ungleichgewicht führt dann dazu, dass die Krebsentstehung begünstigt wird.
Sie haben gesagt, es wäre in Österreich sehr leicht, quasi ernährungsbezogen Krebsprävention zu betreiben. Was sind da die Herausforderungen oder Hindernisse?
Ja, die größten Herausforderungen sind schon im Angebot. Wir haben alle ein limitiertes Zeitbudget. Das heißt, sehr viele von uns essen in der Gemeinschaftsverpflegung. Und es ist, glaube ich, besonders wichtig, dass die Gemeinschaftsverpflegung gesundheitsförderndes und nachhaltiges Essen anbietet. Denn nur das Angebot kann dafür sorgen, dass wir das auch annehmen. Wenn wir nur Fleischgerichte im Angebot haben, dann haben wir auch keine Alternative. Zum Angebot dazu gehört natürlich auch, dass das Angebot schmackhaft ist. Und ich glaube, da muss man in Österreich vielleicht noch ein bisschen mit Nudging-Methoden arbeiten, damit man also eben Gemüsegerichte, vegetarisch-vegane Gerichte oder Fleischalternativen mit Hülsenfrüchten wirklich so präsentiert, dass sie auch angenommen werden. Das heißt, die müssen auch schmecken, die müssen gut platziert sein und sie müssen vielleicht auch entsprechend benannt werden und nicht, wie es jetzt aktuell ist, dass sie auf der Speisekarte hinten ganz verloren stehen, wo man eigentlich nicht mehr hinkommt beim Lesen.
Danke. Kommen wir von der allgemeinen Ernährung vielleicht zur Ernährung im Krankenhaus. Frau Bergthaler, warum ist die Ernährungstherapie ein so wichtiger Bestandteil in der Behandlung von Krebspatientinnen und welche Hauptziele werden damit verfolgt?
Ja, komplexe Frage, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also die Ernährung ist einfach ein wesentlicher Bestandteil in der Therapie oder in der Behandlung von Krebspatienten und sollte so früh es geht starten. Das heißt wirklich schon, wenn die Prävention haben wir jetzt gehört, ist ein ganz wesentlicher Bereich. Aber sobald irgendwie was nicht mehr im Lot ist, also zu einer Krebsdiagnose kommt, sollte zumindest, auch wenn jetzt der Ernährungszustand noch top von der Person ist, sollte zumindest der Hinweis oder die Information gegeben werden, dass der Betroffene, die Betroffene achtet, wenn sich der Körper verändert, das heißt, wenn das Gewand irgendwie weiter wird oder schon vorab vielleicht, wo man noch gar nichts merken würde, dass man einfach feststellt, dass weniger Appetit da ist, weil das einhergeht bei den meisten mit der Diagnosestellung, weil sie merken, okay, das ist so ein Schockzustand, dass automatisch der Appetit einfach einmal leidet in der Phase. Und da müsste man wirklich dann schon ansetzen, Informationen zu geben, wo sie optimieren können, einfach den Hinweis zu geben, dass auf die Ernährung mitunter zu achten ist, weil einfach jetzt viel an Neuem kommen wird, ohne Angst zu machen. Und damit meine ich, dass man jetzt nicht beim Erstgespräch, wo es jetzt eher mal um die Information gibt, dass es einfach DiätologInnen gibt, wo man sich Rat holen kann, wenn irgendwie ein Ernährungsthema auftritt, dass man meines Erachtens noch nicht wirklich von möglichen Therapienebenwirkungen spricht, weil dann verankert sich das so in den Köpfen der Personen und dann bekommen sie vielleicht mehr Angst, als jetzt de facto da gewesen wäre. Also einfach die Informationen zur richtigen Zeit zu geben, finde ich einfach schon ein wichtiger Punkt. Und deshalb Ernährung kurz so wichtig, weil man weiß, dass so das Thema Mangelernährung ein riesengroßes ist, vor allem jetzt im klinischen Setting mit immensen Auswirkungen, was jetzt Morbidität, Mortalität betrifft. Das heißt, Sterberate bei malnutrierten, also mangelernährten Patienten gibt es verschiedenste Zahlen, aber geht bis zu 50%. Und das ist wirklich massiv hoch. Und wenn man aber da frühzeitig einlenkt und schaut und unterstützt und begleitet die Patienten, dann kann man da schon einen wesentlichen Beitrag leisten, dass es ihnen auch auf dem Weg oder auf dem Sektor gut geht, soweit es geht.
Inwieweit merken Sie, dass die Awareness gegenüber der Ernährung im Allgemeinen, im Alltag vielleicht nicht allzu gut ist, wie wir uns das wünschen würden? Wie sehr merken Sie das bei Ihren Patientinnen und Patienten?
Ja, eben wie gesagt, ist das einmal dann so eine Diagnose, eine ziemlich herausfordernde Situation. Ich merke, dass PatientInnen, die schon sich im Vorfeld mit der gesunden Ernährung auseinandergesetzt haben oder sie gelebt haben, dass das einfach ein verankertes Thema ist im täglichen Tun. Für andere, wo die Ernährung einfach überhaupt kein Augenmerk gehabt hat, gewinnt das plötzlich an Bedeutung. Das heißt, sie suchen nach allen Möglichkeiten, um wieder gesund zu werden, wie man so schon oft immer wieder hört, vor allem so bei den Krebshilfepatienten oder eigentlich bei allen, so den Krebs auszuhungern. Das wird einfach ein Thema, wo einfach die Nachfragen kommen, Krebsdiäten werden thematisiert. Also da gewinnt die Ernährung dann plötzlich schon an Bedeutung und sie wollen einfach wissen, was sie tun können. Und da gilt es einfach, Informationen zu geben und die Patienten dort abzuholen, wo sie stehen, dass sie einfach wirklich sagen, okay, wie ist der Ist-Zustand und wo kann die Person einfach einmal anfangen zu optimieren, dass sie einfach gut auch vielleicht durch die gewählte Therapie kommt.
Welche Rolle kommt da den Angehörigen zu in dem Setting?
Angehörige oder Freunde sind natürlich immer Thema, weil gerade auf dem Sektor wird ganz viel recherchiert, gegoogelt. Es ist ein Riesenmarkt. Es gibt viel Diättrends, was jetzt hinsichtlich Tumorbekämpfung geht. Es gibt ganz viele Lebensmittel, die beworben werden, dass sie eine vermeintliche Wirkung haben auf dem Bereich. Das heißt, es wird extrem viel gesucht nach Dingen, die irgendwie was bringen können. Und es entstehen durch das viele Recherchieren auch viele, viele Unsicherheiten oder viele Fragezeichen, die auftreten. Und darum ist es so, gerade für uns Diätologinnen wichtig, dass wir wirklich gut informiert sind, dass wir wissen, was kursiert gerade, was gibt es gerade an Diäten, an Lebensmitteln, an Nahrungsergänzungsmitteln, um auch gut erklären zu können, argumentieren zu können, um auch so die Informationen zu liefern, dass die Betroffenen einfach selbst dann Entscheidungen treffen können, okay, sind sie jetzt da am richtigen Weg oder sollten sie da vielleicht was überdenken, einen anderen Weg einschlagen, es einfach Rüstzeug zu geben, dass sie sich selbst ihre Meinung erbilden können. Von dem her, Angehörige haben sicher Bedeutung, aber im Endeffekt liegt es beim Betroffenen selbst, dass er mit dem, was er tut, gut kann, weil er muss es quasi auch tragen.
Frau Gallet, Sie haben als Cancer Nurse auch sicher mit Angehörigen zu tun. Wie beeinflusst die Unterstützung durch eine Cancer Nurse das Ernährungsverhalten und die Therapietreue der Patientinnen?
Also es ist ja doch so, dass eben die Pflegeperson meistens die erste Ansprechperson ist für Patientinnen und Patienten mit diversen Fragestellungen, mit diversen Themen. Und so natürlich tritt da immer wieder die Frage in Richtung Ernährung auf. Die Cancer Nurse oder die Pflege in der Onkologie ist dort dabei zuständig, schon im Vorfeld einmal Screenings durchzuführen. Besteht vielleicht schon ein Risiko einer Mangelernährung oder besteht auch schon eine Mangelernährung? Und dann in weiterer Folge auf Grundlage dieser Screenings eventuell nur weitere Assessment-Instrumente anzuwenden oder eben dahingehend dann Interventionen einzuleiten. Die Cancer Nurse an sich kann ganz viel beitragen zur Therapietreue im Sinn von Beratung, Informationen, auch vielleicht schriftliches Informationsmaterial für Patientinnen und Patienten, das sie dann eventuell auch an Angehörige weitergeben können und auch immer wieder diese Informationen ins Bewusstsein der Patientinnen und Patienten zu rufen, dass die Ernährung ein wahnsinnig großes Thema in der onkologischen Versorgung oder in der Therapie ist und auf diverse Fragen eben einzugehen. Was die Pflege natürlich direkt am Bett, sage ich jetzt einmal, also in der direkten Patientenversorgung zum Thema Ernährung auch noch übernimmt, ist dann diese Interventionen auch zu forcieren und diese auch umzusetzen. Also sei es beispielsweise, man erkennt schon ein leichtes Risiko einer Mangelernährung, die Patientinnen und Patienten auch zu animieren, Zwischenmahlzeiten zu sich zu nehmen oder Informationen zu geben, wenn sie sich zum Beispiel nicht gleich so große Portionen auf den Teller geben, sondern mit kleinen Portionen starten, dass die Motivation dann auch viel besser da bleibt und es leichter ist, die gesamte Portion zu sich zu nehmen zum Beispiel oder Nahrungspausen kurz zu halten und Spätmahlzeiten zu sich zu nehmen. Und gerade zum Thema Angehörige und gesunde Ernährung, man sieht das im Krankenhaus oft, Angehörige wollen dann den Patienten was sehr Gutes tun, bringen ganz viel Schokolade, bringen ganz viel Süßes, was vielleicht für den Patienten oder die Patientin momentan nett ist und sie freuen sich natürlich, aber auch da mal darauf hinzuweisen, die Patientinnen und Patienten freuen sich vielleicht auch mal über Obst oder über gesunde Ernährung, weil doch häufig gerade in der stationären Pflege die Ernährungsauswahlmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten eingeschränkt sind, auch wenn sie da schon ganz viel tut in diese Richtung.
Vielleicht sollte man bei der Therapie auch noch erwähnen, dass die Patienten ja oft quasi nicht, dass sie nicht wissen, was gut für sie wäre. Sie haben aufgrund der Therapie zum Beispiel durch bestimmte Chemotherapeutika ja ein anderes Geschmacksempfinden. Und ich bin ein Liebhaber von bitterem Geschmack. Aber also diese Bitterschwellen, die Patientinnen oft haben, die ist wirklich deutlich herabgesetzt sozusagen. Das heißt, die empfinden aufgrund der Therapie wirklich Essen sehr bitter. Und es gibt sehr gute Forschungsergebnisse inzwischen zu Substanzen, mit denen man den Mund spülen kann, was dann das Essen natürlich viel netter wieder macht, weil es auch wieder schmeckt.
Ja, aber es ist vielleicht ein gutes Stichwort, schmecken. Ich meine, das sind Patientinnen, die in einer schwierigen Lebensphase sind mit viel Verzicht, vielleicht schon auf Alkohol, Zigaretten und so weiter verzichten, auf ihren normalen Alltag verzichten. Wie ist das argumentativ zu handhaben, wenn dann die Patientin sagt, ja, quasi habt's mich gern, ich esse, was ich will, jetzt habe ich eh schon die Diagnose, es ist eh schon schwierig. Wie geht man damit um?
Ich denke, da geht es einfach eben darum, wie geht man mit dem Patienten, mit der Patientin um. Klar ist die gesunde Ernährung ein wesentlicher Teil und ein ganz wichtiger Faktor für uns alle. Es ist aber so, dass die vermeintlich gesunde Ernährung natürlich eben zwar viele gesunde Ballaststoffe beinhalten, aber diese Ballaststoffe natürlich für jetzt Patienten, die in einer Krebstherapie stecken, Ballast sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie es einfach nicht gut vertragen, weil häufig Durchfälle etc., Übelkeit und so weiter, das ist einfach Thema. Und da muss man dann einfach einlenken. Man muss einfach im Gespräch herausfinden, was funktioniert zu dem Zeitpunkt für diese Person, um noch in die Richtung so eine Ernährung zu gehen, ohne jetzt den Körper des Patienten durch das Essen auch noch zu belasten. Das heißt, da wirklich gemeinsam zu schauen, was funktioniert noch, was kann der Körper noch verdauen und auch so ein bisschen diese Angst zu nehmen, sie müssen sie jetzt unbedingt wirklich vollwertig, gesund, pflanzenbasiert, was sicher ein wesentlicher oder wichtiger Faktor ist, ernähren, wenn sie es aber gerade nicht vertragen. Das heißt, jetzt die Information zu geben, sie müssen gesund ernähren mit Vollkorn etc. und Hülsenfrüchten und Quinoa-Leibchen, was es also gibt, was prinzipiell super, super gesund ist, eben aufgrund des Mineralstoffen, Mikronährstoff, sekundäre Pflanzenstoffe-Gehalts ist. Aber mit der Information kriegt die Person zusätzlich dann einen Stress und eine Angst, dass sie sagt, ich kann das Gesunde aber gerade nicht essen, weil es geht mir nicht gut danach. Das heißt, das wäre fahrlässig, wenn man dann trotzdem sagt, sie müssen, aber sie müssen sie mit guten Nährstoffen versorgen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt dann wirklich auch diese weniger gesunde Ernährung, Beispiel Weißbrote mal oder halt dann ganz einfache Gerichte wie Kartoffeln mit Fisch oder Haferflockensuppe mit Ei legiert, dass man einfach da so sagt, das ist trotzdem was Gesundes, ist bekömmlicher. Sie müssen sich jetzt nicht nur von groben Körnern ernähren und glauben, sie tun sich etwas Gutes. Also da individuell zu schauen, was funktioniert gerade zu dem Zeitpunkt. Und das kann sich dann natürlich wieder verändern. Das heißt, das ist ein Prozess, der sich ja verändert. Die ganzen Nebenwirkungen, die auftreten können, nicht müssen, verändern sich ja auch. Und somit verändert sich auch wieder die Ernährung. Also so das Schmecken und so gut es geht, noch Freude zu haben am Essen, ist schon ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Darum sage ich so den Patienten auch immer, nicht nur den Patienten auch, denke ich mir in der Prävention ganz wichtig, hören sie auf den Körper, weil das ist schon das, was viele verlernt haben zu tun, dass sie einfach auch merken, okay, habe ich jetzt Gust auf das oder Gust auf das oder wenn ich das anschaue, wird mir fast übel, wenn ich das jetzt essen müsste. Also einfach mehr darauf zu hören, was sagt uns der Körper eigentlich.
Aber gerade im stationären Setting, wie leicht ist das dann umzusetzen? Ich meine, es gibt die Krankenhauskost, die berüchtigte, ja, möchte ich sagen.
Ich glaube, es kommt aufs Haus davon, wie da gekocht wird. Und es wird natürlich bestmöglich versucht, noch irgendwie was zusammenzustellen. Und ich glaube, dass da Krebspatienten schon ein bisschen eine Sonderstellung haben. Man hat natürlich immer die Möglichkeit, dass man individuell Menüs, und gerade größere Häuser haben ja die Möglichkeit, dass zig Menüs, was zu kreieren, was für die Küche jetzt vielleicht nicht so eine Herausforderung ist, weil es eh gibt an dem Tag, da einfach individuell zu schauen, was kann man aus dem bestehenden Tagesbedarf einfach machen lassen, dass es noch funktioniert oder einfach zu schauen, dass häufige Mahlzeiten notwendig sind. Und das ist gerade für Krebspatienten ganz ein wichtiger Punkt. Das heißt nicht, wie man oft so hört, zwei Mahlzeiten am Tag und große Essenspausen, muss man in die ganz andere Richtung denken. Öfters Kleinigkeiten, die werden besser vertragen.
Kommen wir vielleicht noch zur Mangelernährung, vielleicht auch zu den Begriffen Karexie, Sarkopenie. Und es ist ja oft die Pflege, die eine Mangelernährung zuerst feststellt, einfach durch diesen intensiven Kontakt. Vielleicht können Sie uns da kurz durchführen, was passiert, wenn eine Pflegeperson den Eindruck hat, okay, da hapert es mit der Ernährung oder die Ernährungssituation ist allgemein nicht gut?
Also häufig ist es ja aktuell nur so, dass der Ernährungsstatus meist nur am Gewicht festgemacht wird. Und das ist ein ganz schwieriges Thema, weil nicht nur das Gewicht sagt, wenn jetzt der Patient die Patientin abgenommen hat oder zugenommen hat, wie der Ernährungsstatus ist. Da spielen ja häufig gerade in der Krebstherapie ganz andere Faktoren nur mit rein. Nur Stichwort Ödeme, Aszites etc. Die Pflege in der Onkologie ist dann eben dafür zuständig, validierte Screening-Instrumente zu verwenden, um da wirklich einen ganzheitlichen Blick zu kriegen und einmal so einfach das Risiko festzustellen, in welche Richtung geht denn der Patient, die Patientin da. Und wenn man das feststellt, dann muss man einfach eh tiefer gehen schauen. Und die Pflege hat oder die Cancer Nurse vor allem hat die Möglichkeit, in Beratungssequenzen mit den Patientinnen und Patienten dann darüber hinaus nur Dinge zu besprechen, wie zum Beispiel Defizite festzustellen. Kann der Patient vielleicht aufgrund von Nebenwirkungen wie eben Übelkeit, Erbrechen oder auch Mukositis ist ein großes Thema und damit einhergehender Schmerzen, vielleicht sind da Schluckbeschwerden da. Oder gibt es auch zum Beispiel psychische Beeinträchtigungen, die irgendwie das Essverhalten beeinträchtigen? Da hat eben die Cancer Nurse die Möglichkeit, darauf einzugehen, das festzustellen und dann bei Bedarf ans interdisziplinäre Team weiterzuleiten, eben zum Beispiel eine tiefergehende ernährungsmedizinische Beratung da konzil zu stellen und den Patientinnen und Patienten das zur Verfügung zu stellen. In weiterer Folge ist es dann natürlich auch wichtig, dass da die Dokumentation, auch wenn jetzt zum Beispiel eine ernährungsmedizinische Beratung stattgefunden hat, dass da zum einen dokumentiert wird oder dass auch ein persönlicher Austausch stattfindet, weil ich als Cancer-Nurse weiß ja primär nicht, was ist jetzt genau Thema in einer ernährungsmedizinischen Beratung. Und damit ich da ein volles Verständnis darüber habe, was ist besprochen worden, was sind so die Ziele und was sind die zukünftigen Interventionen, damit ich die natürlich auch forcieren kann und die Patientinnen und Patienten dabei unterstützen kann. Deswegen ist auch einfach das Gespräch, die Kommunikation zwischen den Disziplinen da ganz wichtig. Und in weiterer Folge ist dann natürlich, sollten Ernährungspläne zum Beispiel erstellt werden, ist es wichtig, dass auch die Pflege Bescheid weiß, weil oft ist es so, dass die Patientinnen und Patienten sich gewisse Informationen nicht merken können, weil wir wissen alle, wenn man schon mal in einem Arztgespräch oder in einer Beratung gesessen ist, viele Informationen merkt man sich nicht, dass die Pflege da dahinter ist und das eventuell nur mal ausgeben kann, diese Information, und einfach mit dem Patienten, mit der Patientin gemeinsam da arbeiten kann.
Das finde ich zum Beispiel ein ganz wichtiger Bereich, also gerade wie du gesagt hast, auf der Onkologie, dass man einfach den Austausch hegt. Also das interdisziplinäre Zusammenarbeiten hat einfach wirklich eine wichtige Bedeutung, dass der eine weiß, was gemacht wird. Und gerade die Pflege ist so nah am Patienten und die erlebt ihn den ganzen Tag und wir sehen ihn gerade bei der Visite und wissen dann nicht, weil der Patient sagt uns vielleicht ganz andere Sachen, als er jetzt der Pflege sagt, beziehungsweise die Pflege es mitkriegt. Ob es jetzt um Konsumation von der Trinknahrung geht oder ob Zwischenmahlzeiten gegessen werden, das heißt, da ist der Austausch schon ganz wichtiger, dass man einfach auch weiß, okay, wo Thema in der Begleitung, Betreuung.
Und vor allem beim Stichwort Trinknahrungen ist es ein ganz ein wesentlicher Punkt von der Pflege, den Patienten und Patientinnen das schmackhaft zu machen, einer aufzuzeigen, sie können es verdünnen, sie können das mit dem Geschmack, der einer gerade taugt, einfach besser machen, weil wenn jetzt die Pflegeperson hergeht und sagt, ja, das sollten sie jetzt trinken, schmeckt meistens nicht so gut, dann hat das natürlich auch keinen Sinn. Wenn man aber jetzt sagt, man kann es zum Beispiel in einen Joghurt mischen oder man kann es in einer Suppe mischen, wenn es neutrale Geschmäcker sind und das Ganze positiv weitergibt, dann ist die Motivation der Patienten schon mal viel mehr gegeben.
Genau, wenn man sie einfach einbindet, wenn man einfach erklärt, das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass die Patienten einfach wissen, wovon wird gesprochen, das heißt erklären, um was da geht und warum es sinnvoll ist, weil dann ist die Compliance, wie man so schön sagt, einfach viel größer, als wenn es einfach am Tablett steht und der Patient weiß nichts damit anzufangen. Er weiß, okay, das ist eine Trinknahrung, aber wofür das jetzt genau gut ist, keine Ahnung. Also da ist es schon wichtig, dass sie ja wissen, dass es Möglichkeiten gibt im Trinken, im Konsumieren, dass man einfach das verdünnen, verlängern, anreichern kann mit Ölen. Genau.
Gerade weil du gesagt hast, dass das am Tablett steht und der Patient weiß eigentlich gar nicht, was er damit anfangen soll, da ist es auch wichtig, die Pflegepersonen, die wirklich auf den Stationen tätig sind, auch dafür zu sensibilisieren, dass sie einmal nachschauen sollen. Haben die Patientinnen und Patienten das überhaupt zu sich genommen oder wenn sie es nicht gemacht haben, was war denn der Grund dafür? Weil bei uns ist es so, wird vieles über den Stationsservice jetzt übernommen, da kommen die Tabletts rein, kommen die Tabletts so wieder raus und man verliert eigentlich den Überblick. Und da die Pflegepersonen zu sensibilisieren, Ernährung ist ein wahnsinnig wichtiges Thema in der Onkologie und nehmt euch doch die Zeit und schaut mal nach, was hat denn der Patient, die Patientin wirklich zu sich genommen, ist ganz, ganz wichtig und dahingehend auch Schulungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Ernährung auch im Pflegepersonal, in der eigenen Berufsgruppe sozusagen, die Wichtigkeit aufzuzeigen.
Ein Punkt, der noch wichtig ist, weil es so unterschiedlich ist zwischen Prävention und Therapie, das ist das Körpergewicht. Während wir in der Prävention eigentlich immer in Richtung gehen, optimales Körpergewicht zu erreichen oder zu halten, ist es in der Therapie genau umgekehrt. Da versucht man sozusagen das Körpergewicht zu halten, weil der Gewichtsverlust eher die Problematik darstellt. In der Prävention ist erhöhtes Körpergewicht eindeutig ein Risikofaktor. Das geht einher mit erhöhten Insulinspiegeln, das geht einher mit erhöhten Wachstumsfaktoren. Alles führt dann letztendlich dazu, dass Entzündungsgeschehen angeregt werden und eben das Krebsrisiko deutlich steigt. Das heißt, da muss man wirklich unterscheiden zwischen Prävention und Therapie, was die Erhaltung des Körpergewichts betrifft.
Das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit dass Informationen, die so in der Prävention gelten, natürlich dann übernommen werden in den Krankheitsprozess. Und viele glauben eben, wie man so hört, mit dem intermittierenden Fasten und Essenspausen und Autophagie einleiten etc. ist gerade so für wirklich Betroffene, die ihr Risiko haben, dass sie auch in einer Untergewicht, in einer eben Mangelernährung schlittern, ein drastisches Thema. Weil genau die sollten einfach das nicht machen. Die sollten keine langen Essenspausen einhalten. Die sollten wirklich 5, 6, 7, 8 Mal am Tag essen. Wobei das für mich in der Praxis oder im Beratungsalltag einfach immer zu relativieren ist, weil fünfmal am Tag essen, das hört sich so groß und so viel an. Und dabei meine ich damit, dass wirklich einfach zwischendurch auch gesnackt wird, was quasi in der Prävention auch eher verpönt ist. Aber gerade für Betroffene, die sich schwer tun, ihren Tagesbedarf an Kalorien, an Mineralstoffen, Vitaminen aufzunehmen, für die wäre das absolutes Kontrovers. Also sollten es einfach nicht machen, weil das gegenteilige Wirkung haben kann. Das heißt, da wirklich öfters Kleinigkeiten. Und da fällt mir immer, wenn es um das Thema geht, eine Patientin ein, eine palliative Patientin, die zu mir dann gesagt hat, ma, hast du es eigentlich so den ganzen Tag dahin grasen? Und das Bild habe ich immer so vor Augen, wenn ich das Thema höre, aber eigentlich trifft es das genau. Es geht darum, öfters Kleinigkeiten aufzunehmen, weil der Körper einfach mit kleineren Portionen, auch in flüssiger Form, ob das ein Buttermilch ist, verdünnter Soft, selbstgemixter Smoothie mit Haferflocknüssen etc. Ganz egal was, aber jede Kleinigkeit zählt und in Summe kommt man dann eher auf das Tagespensum, das erreicht werden soll bzw. sogar muss. Also da ist einfach so ein bisschen aus der Prävention was mitgenommen, was wir in der Beratung relativieren müssen.
Ich wollte nur in dem Kontext nur sagen, dass es auch ganz wichtig ist, zu wissen, dass auch adipöse Personen mangelernährt sein können. Weil ganz oft hören wir von Patientinnen und Patienten, die ein höheres Gewicht haben, ach, schaut mal eh nicht, ich habe eh einen Polster. Und dass es da aber um die Nährstoffzufuhr geht und um die Proteinzufuhr, das ist vielen Patientinnen und Patienten nicht bewusst. Also eben nur das Gewicht sagt nichts darüber aus, wie ernährt oder wie mangelernährt die Patientin ist.
Das wäre ein großer Wunsch, dass man beim Assessment auf jeden Fall die Körperzusammensetzung misst, um wirklich genauer hinschauen zu können.
Vielleicht können Sie aber kurz die Funktion der Bioimpedanz klären.
Die Bioimpedanzmessung wäre natürlich eine Möglichkeit, die Körperzusammensetzung zu messen. Bei Krebspatienten ist das aber gar nicht so einfach, weil die Bioimpedanzanalyse ist eine Methode zur Erfassung der Körperzusammensetzung, die sich stark auf den Wasserhaushalt bezieht. Und abhängig natürlich von der Krebslokalisation kann es hier zu Verschiebungen kommen und es kann der Wasserhaushalt gestört sein und damit das Messergebnis beeinträchtigt sein. Also das muss man bei der Interpretation der Daten, wenn man eine Bioimpedanzanalyse durchführt, auf jeden Fall bedenken. Aber es wäre jedenfalls deutlich besser, es zu erfassen und vor allem auch zu monitoren über eine längere Zeit hinweg und die Therapie so zu begleiten.
Das ist ja eine Form der operativen Diagnostik. Klinisch kann man ja auch sehen, ob ein Patient oder eine Patientin schon stark Muskulatur abgebaut hat, vielleicht trotz Adipositas. Also wie geht man da am besten vor?
Ich glaube, so das Niederschwelligste ist eh einfach ans Gewicht einmal zu denken, mit dem Patienten zu reden und zu erfragen, haben sie jetzt ungewollt, das ist ein wesentlicher Fakt, ungewollt an Gewicht verloren, die letzten 6 Monate. Und wenn man weiß, dass das einen gewissen prozentuellen Anteil hat, der jetzt nicht eben beim Übergewichtigen zum Beispiel gewollt war, dann muss man absolut schon mal groß hinschauen und einfach weiterfragen. Und es gibt, also ob Sie das beantworten möchten, einfach verschiedenste Tools mit Handkraftmessung. Es gibt gerade, wenn man an Sarkopenie denken, so vom Sessel aufstehen Tests, also gibt es englische Bezeichnungen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten natürlich, Kalibermessungen, aber es ist die Frage, was dann im klinischen Setting auch durchführbar ist vom Zeitmanagement her.
Gerade wenn es um den Muskelabbau von Patientinnen und Patienten geht, bin ich immer eine Verfechterin davon, auch andere Disziplinen oder andere Professionen mit einzubeziehen. Wir arbeiten ganz intensiv auch mit der Physiotherapie zusammen, die da einen wesentlichen Anteil an der Versorgung beitragen und eben gerade in Richtung Muskelabbau präventiv tätig sein können.
Genau, also um einzuhaken, Physiotherapie bzw. Bewegungstherapie ist immens wichtig, weil das jetzt nicht nur eben für die Muskelmasse, Muskelmasseerhalt bzw. wenn es geht, sogar Aufbau abzielt, sondern geht es auch ums Wohlbefinden, Wohlgefühl, also Bewegung, vor allem in der frischen Luft, sofern es dann geht, hat so eine Riesenauswirkung. Und da ist es aber ganz wichtig, dass auch darauf geachtet wird, dass diese physiotherapeutische Einheit mit Kalorien, mit speziell Eiweißkohlenhydraten einfach abgedeckt wird. Das heißt jetzt keine Physiotherapie ohne vorher, vielleicht sogar währenddessen, danach eine Kleinigkeit zu essen, was auch darum geht, dass man der Muskulatur auch die Nährstoffe gibt, dass sie aufbauen und stärken kann. Und einfach auch nicht nur, also auf jeden Fall ans Eiweiß zu denken, dass der Bedarf gedeckt wird.
Wir müssen zum Schluss kommen. Darf ich Sie um die Key Message aus dieser kurzen Diskussion, aus diesem kurzen Gespräch bitten? Und Professor Rost, fangen wir vielleicht bei Ihnen nochmal an.
Ja, in der Prävention ist das Wichtigste wirklich, auf seinen Teller zu schauen und zu schauen, ob 3/4 des Tellers mit pflanzlichen Lebensmitteln gefüllt ist und ergänzend dann eben Fleisch, Fisch drauf zu haben oder auch Proteine zu ersetzen durch einen Hülsenfrüchteanteil. Dieser hohe Ballaststoffzufuhr führt auch dazu, dass man ein gesundes Körpergewicht entwickelt. Genauso wichtig. Das sollte natürlich auch begleitet werden durch Bewegung und im Gegensatz zur Therapie sollte man auch darauf achten, wie gut die Qualität der Kohlenhydrate ist, weil ja Zucker eher ungünstig ist für die Krebsentwicklung und höhermolekulare Kohlenhydrate zu bevorzugen sind.
Ja, Statement zum Schluss zusammengefasst. Natürlich komplexes Thema in ein paar Worten ist schwierig. Also so das wirklich rein praktischer mit häufigen Mahlzeiten aufs Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, hochwertige Fette zu achten, thematisiere ich jetzt gar nicht, sondern eher vielleicht mit einer Botschaft enden, dass man sie nicht stressen soll mit dem Essen. Das heißt jetzt nicht zu essen, sondern nicht zu sehr recherchieren und auch auf dem Sektor Ernährung alles richtig machen zu wollen, weil was ist richtig in dem Zustand? Das heißt eher so auf den Körper hören, das zu essen, wo die betroffene Person das Gefühl hat, ja, das habe ich jetzt gern, das wird dann meistens auch gut vertragen. Also eher wieder so ein bisschen in Interaktion treten mit dem eigenen Körper und dann schon halt so die Punkte einzuhalten, die wir eh vorher schon besprochen haben, dass der Bedarf an Kalorien und Makro-Mikronährstoffen abgedeckt werden und einfach auch Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man merkt, es passt irgendwas, es verändert sich irgendwas, was die Ernährung betrifft. Und da lieber frühzeitig dran zu denken und sich Hilfe zu holen.
Ja, von Seiten der Pflege ist es, glaube ich, ganz wichtig, eben dieses Thema Ernährung in den Pflegeteams zu sensibilisieren, den Patientinnen und Patienten mitzugeben, dass sie auch zu diesem Thema die Pflege konsultieren können, weil da dann einfach die Möglichkeit ist, weitere Interventionen einzuleiten und eben die Pflege die Möglichkeit hat, da einen ganz einen großen Blick auch mit sozialen Kontextfaktoren und so weiter auf den Patienten zu haben und da unterstützend tätig zu sein.
Dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Vielen Dank.